lieber Hans Peter, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf deine Predigt.
Ich glaube, dass hier sonntags normalerweise eine andere Person predigt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein junger Polizist legte seine Abschlussprüfung beim Hendon Police College in London ab. Eine der Fragen in dieser Prüfung war folgende. Sie fahren in einem Außenbezirk von London Streife, als plötzlich eine Gasleitung in der Nähe explodiert. Beim näheren Hinsehen sehen Sie, dass die Explosion ein großes Loch in den Asphalt gerissen hat und daneben ein umgestürzter Kleinbus liegt. Im Kleinbus stellen Sie einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Beide Insassen, ein Mann und eine Frau, sind verletzt. Die Frau erkennen Sie als Ehefrau Ihres Dienststellenleiters, der zurzeit auf Reisen in den Vereinigten Staaten ist. Ein Autofahrer hält an, um seine Hilfe anzubieten. Aber in ihm erkennen Sie einen Mann, der schon lange wegen eines bewaffneten Raubüberfalls gesucht wird. Da kommt ein Mann aus einem Haus in der Nähe gelaufen und ruft, dass der Schock der Explosion bei seiner hochschwangeren Frau die Wehen ausgelöst habe und das Kind jeden Moment kommen könne. Und nun hören Sie auch noch die Schreie eines Mannes, den der Explosionsdruck in einen Kanal geschleudert hat und der nicht schwimmen kann. Beschreiben Sie, wie Sie in solch einer Situation vorgehen würden. Der Prüfling überlegt einen Moment, nimmt seinen Kugelschreiber und schreibt auf das Papier: Ich würde meine Uniform ablegen und mich unter die Zuschauer mischen. Aber eben nicht nur Prüfungssituationen können uns mit herausfordernden Alltagssituationen konfrontieren. Ich wusste nicht, dass wir heute den Weltgebetstag für die Verfolgten haben. Wenn wir diese Geschichten hören, wissen wir, dass der Alltag, dass uns das Leben mit Herausforderungen konfrontieren kann, eben auch als Christen, die unglaublich sind. Zeiten, die uns verwirren, die uns herausfordern. Es gibt Zeiten in unserem Alltag, in denen uns das Wasser bis zum Hals steht, in denen wir Ermutigung und Orientierung brauchen, in denen guter Rat teuer ist und eben auch Zeiten, in denen manchmal Gott so weit weg zu sein scheint. Wir alle kennen diese Augenblicke. Und in denen dann die Frage auftaucht, ist Gott eigentlich ein verlässlicher Gott? Wenn er mir so etwas zumutet, wenn das Leben so komplex ist und die Antworten auf die Fragen, die sich mir stellen, ebenso gar nicht schnell sichtbar werden und die Lösungsansätze nicht so schnell sichtbar werden. Über dieses Thema möchte ich heute in meiner Predigt sprechen, und darum habe ich diese Predigt überschrieben mit diesem Titel: Gott vertrauen in stürmischen Zeiten. Diese Zeiten kennen wir alle. Und für dieses Thema habe ich einen Text aus der Bibel zugrunde gelegt, Apostelgeschichte 27. Die hier erzählte Geschichte ereignet sich im ersten Jahrhundert auf dem Mittelmeer, und Zentrum des Berichtes ist Paulus, der erste große Theologe und Missionar der Kirche Jesu. Ausgangspunkt des Berichtes ist die Gefangennahme des Paulus in Jerusalem. Paulus ist auch einer dieser Märtyrer, wie wir es gerade vorhin wahrgenommen haben in diesen Geschichten, einer, der um seines Glaubens willen eben eine Menge Stress erlebt hat. In Jerusalem wird er von seinen jüdischen Kontrahenten der Irrlehre angeklagt und soll getötet werden. Aber als Bürger Roms muss sein Fall vor einem römischen Gericht verhandelt werden, und darum wird er als offizieller Gefangener von einem Hauptmann mit dem Schiff nach Rom gebracht. Und auf dem Weg dorthin gerät das Schiff in einen fürchterlichen Orkan. Originalton hier Paulus in Apostelgeschichte 27 oder Originalton Lukas, der das hier erzählt. Doch es dauerte nicht lange, da brach ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Die Seeleute trafen nun verschiedene Schutzvorkehrungen. Sie spannten Taue um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Und weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und wiederum einen Tag später beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war, und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Leben in stürmischen Zeiten, wo es keine Orientierung mehr gibt, keine Hoffnung mehr gibt. Gottes Wege mit uns sind manchmal schwer zu verstehen. Ja, mitunter könnte man an Gott irre werden. Paulus hätte allen Grund gehabt, mit Gott zu hadern und seine Zweifel anzumelden. Da gibt er alles auf: Karriere, Reputation, gutes Gehalt, Sicherheit, und entscheidet sich, alles dafür zu tun, dass der damalige Mittelmeerraum von Jesus Christus erfährt. Und er erntet ein Leben unglaublicher Herausforderungen. Als zum Christentum konvertierter jüdischer Pharisäer wird er von seinen ehemaligen Kollegen immer wieder, auch wo er auch hinkommt, verachtet, ja verfolgt. Man will ihn aus dem Weg schaffen. Mehrfach wird er ins Gefängnis gesteckt. Man steinigt ihn, lässt ihn halbtot liegen. Mehrfach hat er Schiffbruch erlebt, tagelang Hunger und Durst erlebt und keine Hilfe erfahren. Und dann sogar noch die Kämpfe nach innen. Aus den Gemeinden heraus erfährt er Ablehnung, die er gegründet hat. Viel Stress mit seinen Schwestern und Brüdern, die ihn nicht verstehen, die ihm Dinge unterstellen, die ihn anklagen. Und er steht dann alleine außen vor und weiß nicht, wie er die Probleme lösen soll. Und nun die nächste Herausforderung. Schon die Gefangennahme in Jerusalem war wieder Unrecht. Und nur durch ein Wunder wird er gerettet, davor heimtückisch ermordet zu werden. Und dann wird er 2 Jahre gefangen gehalten. Immer wieder lässt man ihn vor Gericht erscheinen, um am Ende dann zu entscheiden, du musst nach Rom, das muss vor dem Kaiser verhandelt werden. Und dann tritt er diese lange Reise über das Mittelmeer an, begleitet von einem Hauptmann. Und er weiß genau, die Fahrzeit, die wir uns jetzt hier vorgenommen haben, so dicht vor dem Winter, ist gefährlich. Und dann kommen sie an den Punkt, sie ankern in einem Hafen, wo sie überwintern könnten. Er möchte die Schiffsbesatzung, den Schiffseigner und Kapitän warnen, wir dürfen hier nicht losfahren, das wird eine Katastrophe werden. Aber die entscheiden sich dagegen, weil da gerade mal so ein angenehmes Lüftchen weht, und sie stechen in See und dann diese Katastrophe. Was Paulus innerlich gesehen hat, aus Erfahrung oder vielleicht auch durch das Reden Gottes, tritt ein. Ein Orkan tagelang, und sie wissen, wir haben keine Chance. Jede Hoffnung aufs Überleben geht verloren. Was für ein Frust. Warum lässt Gott das zu? Das ist doch ungerecht. Immer dieser Stress. Das habe ich gerade erlebt, wie Gott mich da vor den Attacken der Pharisäer geschützt hat. Jetzt habe ich 2 Jahre da gesessen, konnte mich nicht bewegen. Jetzt könnte doch Gott mal eine glatte Heimkehr oder eine glatte Fahrt nach Rom ermöglichen und mir da einen Freispruch ermöglichen. Warum jetzt schon wieder dieser Stress? Nachvollziehbar? Also ich hätte da Gott meine Ansagen gemacht. Das geht nicht. Irgendwann muss man da auch mal Luft holen können. Irgendwann muss man auch mal so ganz persönlich erleben können, wie da gebahnte Wege sind und mir die Umstände günstig erscheinen. Warum immer, ich weiß nicht mehr weiter. Auch bei mir hat sich in diesem Jahr an einer Stelle echter Frust über Gott breit gemacht. Ende März, mitten auf einer Dienstreise, ich hatte ein wichtiges Wochenende zu halten, eine Gemeindeleitertagung im Süden Berlins. Auf dem Weg dorthin war ich noch an anderen Stellen. In einer Nacht überfällt mich ein Fieber, das so schwer wirkt, dass ich meine Dienstreise abbrechen muss. Ich muss nach Hause zurück, werde nach Hause gefahren. Dort stellt man fest, nach einigen Tagen, dass ich mir einen multiresistenten Keim eingefangen habe, Antibiotika, und am Ende steht die Entscheidung, ich muss operiert werden. Der OP-Termin wird zu einem unglaublich ungünstigen Zeitpunkt angesetzt, so kurz vor unserer Delegiertentagung. Der OP-Termin hätte bedeutet, ich hätte nicht an dieser Tagung teilnehmen können, die so wichtig war, der ich doch viel Verantwortung trage im Mühlheimer Verband. Gott hatte mir auch eine innere Botschaft gegeben für unseren Verband, und tagelang hat mich das beschäftigt. Ich habe in der Bibel gelesen, gebetet, ich war erfüllt von diesem Anliegen, das Gott mir für unseren Verband aufs Herz gelegt hat, und jetzt dieser OP-Termin. Wir haben gebetet, meine Frau und ich. Und dann geschieht dieses Wunder und der OP-Termin wird eine Woche vorgezogen. Und damit war alles klar. Wenn die Operation klappt, habe ich genügend Zeit, mich noch zu erholen und kann dann zur MV-Tagung fahren. Halleluja! Operationstag, Operation gelingt. Nach 4 Tagen am Sonntagmorgen kann ich nach Hause entlassen werden, voller Dankbarkeit. Gott, du meinst es gut mit mir. Und dann setzt nachmittags Fieber ein und am Abend muss ich in die Notaufnahme und es stellt sich heraus, ich habe einen multiresistenten Keim mir eingefangen. Wieder 3 Tage warten, bis der Keim definiert ist und Antibiotika gegeben werden können. Aber alles geht schief. Ich habe eine reaktive Arthritis im Fuß, kann nicht mehr auftreten, es geht gar nicht mehr, liegt nur im Bett. Die Antibiotika schlagen nicht an. Ich bekomme eine Sepsis, eine Blutvergiftung, so schlimm, dass ich mit allem rechne und innerlich meine Bestandsaufnahme mache. Und es schlägt einfach nicht an. Keine Hilfe. Nach einer Woche bitte ich die Ältesten zum Gebet zu kommen. 2 Älteste kommen, beten mit mir. Und am Abend erste Erleichterung. Nach einer Woche werde ich entlassen, muss dann noch einige Wochen zu Hause liegen, um dann wieder arbeitsfähig zu sein. Aber nur, um dann 14 Tage später, und wieder ist es abends spät, eine Fieberattacke zu bekommen. Und ich muss in die Notaufnahme des Krankenhauses. Und was wird festgestellt? Ein neuer multiresistenter Keim. Und wiederum wird verzweifelt nach einem Antibiotikum gesucht. Und wieder kostet es mich 14 Tage, bis dieser Keim besiegt ist. Vielleicht war der Krankheitsaufenthalt im Krankenhaus nur das eine Problem, aber das andere wog fast schwerer. Ich hatte von Gott eine Last bekommen, einen inneren Auftrag bekommen, eine Botschaft für unseren Verband. Und dann geht das nicht. Ich kann das nicht unterbringen. Ich liege im Krankenhaus. Ich hatte eine weitere Dienstreise in die Schweiz, eine Konferenz dort. Ich musste alles absagen. Herr, was sind das für Wege? Du bist nicht verständlich. Gottes Wege sind manchmal unergründlich. Und in diesen Zeiten, da stellt sich die Frage, was ist unser Lebensfundament und wer ist Gott für uns? Wenn dein Gott ein Schönwettergott ist, dann hast du jetzt ein Problem. Wenn Gott dazu da ist, unseren Lebensalltag zu optimieren, unsere Schutzmacht zu sein, unser Energieversorger, der alles so glatt bügelt, was an problematischen Umständen in unserem Alltag auftritt, dann haben wir jetzt ein Problem. Denn dieser Gott kann auch ganz anders offensichtlich im Leben des Paulus, in meinem Leben, in unser aller Leben. Kein Schönwettergott. Aber was machen wir damit? Können wir diesem Gott dann trotzdem vertrauen? Folgen wir weiter der Spur des Paulus. In den Versen 21 bis 26 können wir entdecken, dass das Ergebnis hier im Leben des Paulus das ist, dass Gott seine Pläne mit seinen Menschen gegen alle Widerstände durchsetzt. Da gibt es Zeiten, wo wir isoliert sind, wo nichts geht, wo uns das Wasser bis zum Hals steckt. Aber offensichtlich ist Gott Herr der Situation, weiß er, was er tut. Und auch wenn seine Leute isoliert sind und sich nicht bewegen können, handlungsunfähig sind, Gott setzt seine Pläne mit seinen Leuten durch. Wir lesen: Niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte: Ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelangt waren. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger wird von euch umkommen und nur das Schiff, das ist verloren. Denn letzte Nacht trat ein Engel Gottes zu mir, dem ich gehöre und dem ich diene. Und der sagte: Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Mitten in dem Chaos, als keiner mehr weiß, kommen wir hier noch mal je raus, da erfährt Paulus diese unglaubliche Zuwendung Gottes. Mitten in dem lebensbedrohlichen Sturm erscheint ihm ein Engel. Gott hat offensichtlich Paulus nicht übersehen und wendet sich ihm jetzt zu. Und diese dramatische Situation braucht eine dramatische Offenbarung der Nähe und der Güte Gottes. Engel sind Geistwesen, Geschöpfe Gottes, die nicht an Materie und Zeit gebunden sind. Und sie fungieren in dieser geschaffenen Welt immer als Boten Gottes. Sie transportieren Wahrheiten, die Gott manchen Menschen eben auf solch spektakuläre Weise mitteilen muss, um sich Gehör zu verschaffen. Da reicht dann vielleicht so ein leises Empfinden seines Trostes nicht aus. Paulus brauchte diese Ansage von einem Engel und damit kommt Gott ihm so wunderbar entgegen. Wir erleben gerade in unseren Tagen heute, wie Engel irgendwie Schwerstarbeit zu leisten haben. So viele Engel sind unterwegs im Namen Gottes und offenbaren etwas von der Güte Gottes Menschen, die genau das brauchen. Unter vielen Moslems haben Menschen Jesusbegegnungen, Engelerscheinungen. Und das ist so deutlich, so erschütternd, dass sie tatsächlich umkehren und begreifen, Gott ist real. Und sie machen sich auf die Suche. Sie suchen Kirchen auf, um dann die Antwort zu bekommen auf die Fragen, was hinter dieser Offenbarung Gottes durch Engel auch steckt. Also ich wünschte mir solch eine Engel. Begegnung. Wäre doch super gewesen da im Krankenhaus, wenn es an die Tür geklopft hätte und dann wäre eine weiße Gestalt in den Raum getreten und sie wäre nicht ein Arzt mit Stethoskop gewesen, sondern voller Lichtglanz und hätte zu mir gesprochen und ich wäre da über dem Bett geschwebt und begeistert. Gott offenbart sich mir. Kann Gott tun, tut er heute, habe ich gerade gesagt. Aber eigentlich hat Jesus ja auch gesagt, dass selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Selig ist, wer dem vertraut, was da in seinem Wort steht. Selig ist, wer dem vertraut, was so diese liebevolle, leise Stimme des Heiligen Geistes uns ins Ohr flüstert, wenn wir nur zuhören. Und das ist möglich. Gott ist immer noch ein redender Gott. Wir müssen nur ihn erkennen, geöffnete Augen und Ohren bekommen. Und dann sehen wir überall Ermutigung. Aber nicht nur das Reden Gottes ist so spektakulär. Was mich richtig umgehauen hat, als ich vor ein paar Wochen diesen Text las und daraus eine Predigt gemacht habe, das ist nämlich die Reaktion des Paulus in dieser Situation, wie er vor die Schiffsbesatzung sich hinstellt und was er dort weitergibt. Er sagt zuerst von sich, er gehöre Gott. Ich gehöre Gott. Das ist sein Statement vor einer Schiffsbesatzung, die mit Gott nicht viel am Hut hat. Das ist für uns so ein lapidarer Satz. Aber wenn wir uns den Inhalt dieses Satzes bewusst machen, das ist doch unglaublich. Das ist etwas Identitätsstiftendes, wenn jemand sagen kann von sich, ich gehöre Gott. Das macht mich aus. Das bin ich. Und nicht nur ab und zu, sondern 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Ich gehöre Gott, ich bin sein Eigentum. Man kann das hören und sich total bedroht fühlen. Wenn ich Gott gehöre, dann gehöre ich ja nicht mehr mir selbst. Dann verfüge ich ja nicht mehr über mein Leben. Sondern wenn ich Gott gehöre, dann verfügt er über mein Leben. Dann entscheide nicht mehr ich, was ich tue, sondern wenn ich Gott gehöre, dann entscheidet er über das, was mein Leben prägen soll. Dann bin ich ein Mann und eine Frau, die gehorsam lernen möchte, wenn ich Gott gehöre. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Dann sagt mir ein anderer, wo es lang geht. Und die große Frage ist, will ich das eigentlich? Aber genau das meint Paulus mit seinem Statement. Wenn er sagt, ich gehöre Gott, dann ist das für ihn klar. Mit meinem Christwerden habe ich meine Rechte an Gott abgegeben. Und mich dafür entschieden, ihm zu folgen, seine Wege zu gehen. Ich habe mich dafür entschieden zu fragen, Herr, was willst du für mich? Was ist dein Plan für mich? Was ist deine Bestimmung für mich? Was ist dein Tagesprogramm heute für mich? Dann gilt es, nach seinem Willen zu fragen, in den ganz großen Fragen unseres Lebens, wenn wir die Frage stellen nach dem Partner, nach dem Beruf, nach dem Standort, wo wir unser Haus, unsere Wohnung etablieren. Dann fragen wir, wenn wir nach den Werten unseres Lebens fragen, nach den Werten Gottes für unser Leben. Seine Ziele, sein Tagesprogramm ist auf einmal wichtig für uns. So entscheidet es Paulus für sich. Und ich denke, er hat das theologisch richtig nachvollzogen und konsequent aus seiner Theologie die Konsequenzen für seinen Alltag gezogen. Wir gehören dem, der uns das Leben gegeben hat und der über unser Leben verfügen kann. Gott, unser Schöpfer und Vater. Er hat uns geschaffen. Und wenn ich eine Beziehung eingehe zu dem, der mich geschaffen hat, ist klar, dass der, der mich geschaffen hat, Verfügung über mein Leben hat. Sein Lebensodem ist in mir. Und wenn er sagt finito, dann ist finito. Und dann kann ich mich noch so gebären vor ihm, dann ist das das Ende. Er ist der Herr meines Lebens. Aber noch mehr, in Jesus hat er mich dann teuer erkauft. Jesus, der sein Leben für mich gab, damit ich ewiges Leben haben kann. Und das heißt, auch Jesus hat mich erkauft. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern dem, der sein Leben für mich gab und mich erkauft hat, heraus aus einem Leben der Gottesferne, aus einem Leben, das sich nur in sich selbst verkrümmt hat und gar nicht interessiert war an Gott mit allen Konsequenzen. Und wenn Jesus jetzt sein Leben gibt und mich aus diesem Alten herauskauft und mich vor Gott stellt, gehöre ich ihm und habe ich alles ihm unterstellt und darf er jetzt der Herr und der Chef sein. Dieser Gott ist kein Schönwettergott, der sich an meine Bedürfnisse anpasst, sondern er ist der Heilige Geist und ich, der Heilige Gott, und ich orientiere meine Bedürfnisse an seinem Willen. Das ist das Grundkonzept christlichen Glaubens. Also das könnte bedrohlich klingen, wenn Paulus sagt, ich gehöre Gott, aber es kann ja auch total positiv gewendet werden. Ich gehöre Gott, das heißt doch auch, ich gehöre keiner anderen menschlichen Institution mehr. Ich gehöre nicht meinem Partner, nicht meinen Kindern, nicht meinem Arbeitgeber, nicht meiner Bank, nicht meinem Finanzamt. Ich gehöre auch nicht meinem zerstörerischen Egoismus und Eigensinn. Ich gehöre nicht meinem verbogenen und verbohrten Herzen. Davon hat Christus mich frei gemacht. Ich gehöre nicht mehr den Ansprüchen anderer an mir, die mir sagen, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich zu denken, was ich zu tun habe. Ich bin nicht mehr dazu da, allen nach dem Mund zu reden und die Bedürfnisse der Leute zu befriedigen, um irgendwie zu Identität zu kommen und um zur Sicherheit zu kommen in meinem Leben. Nein, ich gehöre Gott. Und damit bin ich frei. Unglaublich freigesetzt. Ich gehöre meinem Gott, der mein himmlischer Vater ist, der die personifizierte Liebe ist, die personifizierte Gnade, die personifizierte Geduld und Gerechtigkeit. Ich gehöre Gott. Amen. Ist das gute Nachricht? Also ich bin 62. Und von diesen 62 folge ich 15 Jahre aus eigener Überzeugung Jesus nach. Und das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich in seinem Willen bin. Und das sage täglich, ich gehöre dir. Dann sagt Paulus ein zweites, er diene Gott. Ich diene Gott. Kann wieder negativ gewandt werden. Ich bin sein Sklave, sein ausführendes Organ und er diktiert mir, was ich zu tun habe. Aber für mich ist das Musik, herrliche Musik. Ich diene meinem Vater im Himmel. Ich diene dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich diene dem Herrn, dem Kyrios, griechisch. Und der ist die letzte Instanz in diesem Universum. Und der sagt mir, Hans-Peter, du bist mein Mitarbeiter. Ich vertraue dir meine Gemeinde an. Ich vertraue dir diese Welt an. Ich möchte durch dich mich ausdrücken. Ich möchte durch dich Reich Gottes bauen. Ja, gibt es eine größere Würde, etwas Schöneres, etwas Gewaltigeres, als dem lebendigen Gott dienen zu dürfen? Da atme ich auf. Da strecken sich meine Schultern. Wow! Ich bin Sohn meines himmlischen Vaters, ich bin sein Mitarbeiter. Von wegen eine Nummer in meinem Reisepass, sondern gekannt und geliebt von dem Gott, der Gott Himmels und der Erde ist. Was ist das für eine Ansage? Und das heißt eben auch, und damit kommt wieder die Freiheit hinein, ich diene nicht den Menschen, ich diene nicht der Pastorin, ich diene nicht der Gemeindeleitung, ich diene nicht meinen Kindern, meiner Frau, ich diene meinem Gott und nicht den Ansprüchen anderer an mir. Aber wenn Gott mir sagt, jetzt geh und diene diesem Menschen, dieser Frau, dann gehe ich und bin ich Werkzeug in seiner Hand. Und das Dritte, was Paulus so für sich begreift, ist, dass er auch in dieser kritischen Situation auf dem Meer Teil der Pläne Gottes ist. Der Engel sagte ihm: Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Weil Gott Pläne mit seinem Mann Paulus hat, ist Gott initiativ. Taucht er auf, wendet er das Blatt. Es geschieht ja tatsächlich das Wunder, dass das Schiff dann doch gerettet wird durch das große Eingreifen Gottes. Und dann geschieht das Unglaubliche, dass durch die Gnadenwahl Gottes, den Paulus nach Rom zu bringen, nicht nur Paulus gerettet wird, sondern die ganze Schiffsbesatzung. Das ist doch genial, dass unser Leben so wertvoll ist, dass andere mit uns gesegnet werden, weil Gott uns segnet, weil Gott mit uns ist. Wenn du im Beruf mit Gott unterwegs bist und Gott dich segnet, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, wie auch immer, sind mit dir ganz viele andere gesegnet, weil sie in deinem Dunstkreis unterwegs sind und teilbekommen an dem, was Gott mit dir in dieser Welt tut. Unglaublich. Ich gehöre Gott. Ich diene Gott und er hat Pläne mit mir und diese Pläne kann keiner durchkreuzen. Das, was wir von Paulus dann lernen können, ist, dass er ein Mann des Vertrauens ist, ein Mann des Glaubens ist und damit komme ich zu meiner dritten Einsicht. Der Glaube ist wie ein Vogel, der schon zwitschert, wenn die Nacht noch dunkel ist. Ein chinesisches Sprichwort, aber so klassisch, so gut. Genau das tut Paulus. Noch bevor der Sturm sich gelegt hat, trifft er die Entscheidung und sagt er den Leuten auf dem Schiff, fast wieder Mutmänner, denn ich vertraue Gott. Und ich bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es der Engel gesagt hat. Ich vertraue Gott noch bevor das Wunder geschieht. Was heißt das? Ich vertraue Gott, ich glaube ihm. Ich habe nicht die Zeit, das jetzt in der Breite auszuführen, aber ein Zitat Luthers möchte ich euch mitgeben, das ich so ermutigend finde. Wir sind im Jahr der Reformation. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und zu allen Geschöpfen. Das hat Luther gesagt und mit diesem Glauben hat er die Welt bewegt und er hat diesen Glauben bis zum Ende durchgehalten und ich stelle mich dazu und will das genauso sagen. Glaube ist eine lebendige Zuversicht. Glaube ist nicht was Abstraktes, wo es um irgendwelche dogmatischen Sätze geht, die ich für wahr halten muss und auswendig lerne und mir immer wieder aufsage, sondern ein lebendiges Vertrauensverhältnis zu diesem Gott, der sagt, ich bin der Immanuel, der Gott, der mit dir ist, mit euch ist, der alle Tage bis an der Weltende bei euch ist. Ein lebendiges Vertrauen, eine lebendige Zuversicht, in meinem Gott bin ich sicher. Und dann eine verwegene Zuversicht, also dieser Begriff, der macht mir Spaß. Bitte? Verwegene Zuversicht, steht das hier nicht? Dann habe ich ja was unterstellt hier, was verkürzt. Eine lebendige, verwegene Zuversicht. Also, das musst du ganz schnell einfügen hier. Ein Komma verwegen kommt da dazu. Steht wirklich hier, also das habe ich vorhin falsch abgeschrieben. Eine verwegene Zuversicht. Also eine Zuversicht, die etwas wagt mit Gott. Christsein ist nicht langweilig, sondern ein Abenteuer. Wir wagen etwas mit Gott. Was ihr ja längst tut, die Gemeindegründung hier ist eine verwegene Sache und eure Ziele sind unglaublich, das, was Gott euch hier anvertraut hat. Und das muss jetzt gelebt werden. mit einem unverschämten Glauben. Gott, mit dir kann ich über Mauern springen. Das ist gemeint hier. Und diese Zuversicht macht fröhlich. Sie macht mutig. Und das macht einen Riesenunterschied. Christen, die den Vater kennengelernt haben, die wissen, ich gehöre dem lebendigen Gott, ich diene dem lebendigen Gott. Gott setzt sich durch mein Leben gegen alle Widerstände. Die können entspannen, die können fröhlich sein, die können mutig sein, weil sie wissen, mein Gott stärkt mir den Rücken. Und wenn ich jetzt in einem Engpass bin, was soll's? Er ist doch souverän. Und das macht Lust auf Gott und Lust auf Menschen. Könnt ihr das ahnen, dass solch ein Glaube, solch eine Zuversicht das Schönste ist, was uns passieren kann? Und dieser Glaube wächst und nährt sich da, wo wir seine Nähe suchen, wo wir mit ihm umgehen, wo wir anfangen, Dinge zu riskieren in seinem Namen, um dann zu sehen, wie er uns durch manche Anspannung führt. Und am Ende sind die Durchbrüche da und wir feiern das, was wir im Namen Gottes haben, erleben können. Das habe ich dann auch bei dem dritten Krankenhausaufenthalt erlebt, als ich da diesen dritten Virus hatte. Und es eigentlich so ist, dass man hätte sagen können, du spinnst ja, also Gott, was soll denn jetzt die ganze Geschichte? Kann ich endlich mal was glatt gehen? Aber als ich dann nachts aufstand, voller Fieber, meine Frau weckte und sagte, wir müssen ins Krankenhaus, ich packe meinen Koffer, war da eine Leichtigkeit in mir, fast so eine Vorfreude, mal sehen, was du diesmal für mich vorbereitet hast. Ein ganz entspanntes Hineingehen ins Krankenhaus. Meine Frau guckt mich an. Das ist möglich, wenn wir angekommen sind in der Güte Gottes, in diesem Wissen, was da auch kommen mag. Gott setzt seine Ziele durch in meinem Leben. Ich bin in seiner Hand. Ein berühmter Prediger der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert, Andrew Murray, hat diese Erfahrung des Paulus auf dem Meer veranlasst, zu einem Statement zu kommen, das ich sehr hilfreich finde und mit dem ich schließen möchte. Kannst du die nächste Folie schon anmachen? Die Anfechtungsformel des Andrew Murray, wenn er in Situationen war, wo ihm das Wasser bis zum Hals stand. Diese vier kurzen Sätze in der Krise, eine Reaktion des Glaubens. Gott hat mich hierher gebracht. Und durch seinen Willen bin ich in dieser Enge und in dieser Tatsache finde ich Ruhe. Er hat es zugelassen, dass ich jetzt hier bin, dann hat er damit etwas vor, ich komme in ihm zur Ruhe. Er wird mich hier in seiner Liebe bewahren und mir die Gnade schenken, mich als sein Kind zu verhalten. Das hat mich so berührt. Er wird mir die Gnade schenken, mich als sein Kind zu verhalten. Und was ist ein Kind in einer Krise? Es ist unwissend, es ist hilflos, es weiß nicht, wie komme ich hier heraus. Es ist total abhängig. Aber in dieser Abhängigkeit hängt es sich ganz an den Vater und an die Mutter. Und das darf ich sein, mitten in der Krise. Nicht der Hero, der weiß, wie er das alles lösen muss und lösen kann, sondern ich darf wie ein Kind sein, das sagt, Vater, du hast mich hier hereingeführt und du hast die Lösung für mich. Gib mir die Gnade, dir kindlich zu vertrauen. Drittens, dann wird er die Anfechtung in Segen verwandeln und mich die Lektion lehren, die ich zu lernen habe. Er wird mich die Lektion lehren, die ich zu lernen habe. Eine gewaltige Erkenntnis, dass all die Krisen unseres Lebens nicht Zumutungen Gottes sind, nicht Launen Gottes sind, sondern seine Wege sind, um uns zu profilieren, um an unserem Charakter zu arbeiten. Und wir gehen gestärkt aus diesen Krisen hervor. Und die vierte Einsicht, zu seiner Zeit wird er mich wieder herausführen. Wie und wann, das weiß er. Darum will ich sagen, ich bin hier in Gottes Plan, in seiner Bewahrung, in seiner Schule und in seiner Zeit. Das ist ein gutes Konzept für stürmische Zeiten. Diese Geborgenheit in Gott und dieses Wissen, am Ende kommt er durch und komme ich durch. Amen.